Freunde, liebe Gäste, ich stehe heute hier vorne und verkünde euch Wort Gottes. Und es ist mir echt ein Vorrecht, weil ich komme wirklich auch aus dem Schweigen heraus. Und jetzt ist die Schatzkiste gelüftet und ich kann aus der Quelle sprechen, die mir geworden ist. Dank der Bibelschule hier habe ich jetzt wirklich die Freude, den Freimut und die Sicherheit und möchte euch jetzt von Mut erzählen, von Mut plus. Ja, vor einiger Zeit habe ich ein Büchlein über Frauen aus der Bibel bekommen und die haben mich einfach angesprochen. Und ich bin da eingetaucht in das Thema Frauen aus der Bibel und ich habe festgestellt, die haben alle eins gemeinsam. Sie haben Mut, sie hatten Mut. Es sind mutige, faszinierende, couragierte Frauen und sie hatten ein tiefes Vertrauen in den einen wahren Gott. Und dadurch haben sie große, herausragende Siege erreicht. Also Mut ist immer worin gegründet, damit es stehen kann. Es braucht ein Fundament. Und dadurch bringt es auch etwas hervor. Es schafft Freiheit und es kann Leben retten und es wird immer belohnt. Wir lesen in Kolosser 2,7, Mut ist gegründet in das tiefe Vertrauen in Jesus Christus. In Kolosser 2,7 eben, senke deine Wurzeln tief in den Boden Christi hinein und schöpfe aus ihm. Dann wirst du im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ich unterwiesen wurde, standfest werden. Schreite weiter in der Vereinigung mit ihm. Und dann wird dein Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Das habe ich erlebt und ich bin darin und ich werde es immer mehr erleben. Und diese Vereinigung, das fühlt sich an, wie daheim zu sein. Es soll vertraut sein. Es soll sein in ihm. Ja, und jetzt habe ich euch was mitgebracht, die Sache Mut Plus, das Plus. Darauf kommt es ja jetzt an, ist wie Erdbeeren plus. Also Erdbeeren, wenn wir Erdbeeren haben und die süß sind, dann schmecken sie gut, oder? Erdbeeren sind gut. Aber wenn wir die Erdbeeren kombinieren mit, stellt euch jetzt vor, mit geschlagener Sahne, mit Vanilleeis oder mit handgeschöpfter Vollmilchkuvertüre und karamellisierten Mandeln und Waffelröllchen. Dann haben wir eine ganze Mutkreation. Also dann haben wir, dann haben wir eine ganze Dessertkreation. Und so ist es auch mit Mut. Die Frauen aus der Bibel, die hatten alle Eigenschaften, die wir übrigens auch haben. Und wenn wir die ergänzen mit Mut, dann kommen diese großartigen Siege, ja. Zum Beispiel Mut plus fokussiert sein, Mut plus Weisheit, Mut plus beherrscht sein. Das ist das Herausragende. Und ich beginne jetzt mit Lydia. Genau, ich habe 2 Frauen aus dem Neuen Testament und 3 Frauen aus dem Alten Testament. Lydia, ich habe mich mit ihr beschäftigt, ich bin in die Geschichte eingetaucht und ich find sie alle großartig. Die Lydia hat Überzeugungskraft und sie war initiativ. Kennst du Lydia, die Purpurhändlerin? Sie lebt in Philippi, in der Stadt Thyatira und handelt mit Purpurstoffen. Purpur war kostbar und teuer. Purpur war oft als ein Zeichen für Adel und für Königswürde. Die Stoffe wurden dafür getragen. Ja, Lydia war wahrscheinlich wirtschaftlich gut aufgestellt und somit konnte sie mit dem Luxusgut gut handeln. Bis heute ist der Farbstoff noch der teuerste auf dem Markt. Lydia war aber zudem auch Hausherrin und sie war die erste Christin in Philippi. Also die erste Christin in Europa. Somit die erste Christin in Europa war eine Frau. Und Lydias Geschichte beginnt, als Paulus von Gott den Auftrag erhält, nach Philippi zu reisen. Bisher hatte es für Paulus keine Bedeutung, keine Priorität, nach Europa zu gehen. Aber eines Nachts hat Gott zu ihm gesprochen, in der Vision kam die Stimme: Komm nach Mazedonien rüber, Paulus, und hilf uns. Und daraufhin ist er mit Silas ins Schiff gestiegen, rübergeschippert nach Philippi, Mazedonien. Neapolis war der Hafen. Und dann sind sie am Sabbat aus der Stadt und runter an den Fluss. Und dort versammelte sich gerade so eine kleine Gruppe von Frauen, die gebetet haben. Und Paulus setzt sich zu ihnen und spricht sie an. Also er setzt sich, er geht auf Augenhöhe mit ihnen, spricht nicht irgendwie von oben herunter, sondern er setzt sich und spricht mit ihnen. Was spricht er? Spricht er irgendwie ein Smalltalk? Nein, er verkündet das Evangelium. Die Geschichte finden wir in Apostelgeschichte 16, 14 und 15. Ich möchte sie mit euch lesen. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns, also Paulus und Silas. Ja, obwohl in Philippi viele Religionen zu Hause sind, hat Lydia den Gott im Blick, der in die Freiheit führt. Paulus' Worte treffen Lydia bei Lydia auf fruchtbarem Boden. Sie war schon vorbereitet, ja? Und sie hat gehört, es war nicht ein akustisches Hinhören, es war ein Acht haben, ein Acht geben. Im Urtext steht auf etwas merken, einer Person folgen, anhängen, aufpassen. Das war der Anlass, dass Gott ihr das Herz öffnete, vollständig öffnete, auseinander öffnete, weitete, was vorher enger war. Und jetzt entstand in ihrem Herzen Glauben. Sie nahm in diesem Augenblick den Gott auf, der in die Freiheit führt. Das war der Aha-Moment, der Bäm-Moment. Und gleich danach hat sie ihr Haus geöffnet. Alle, die dazugehörten, ihre Familienangehörigen, ihre Bediensteten und Angestellten. Ich meine, das muss man so mal verstehen, ja, sie hat Wort Gottes aufgenommen und diese Wahrheit, die muss sie so überwältigend durchflutet in ihr gewirkt haben, dass alle um sie herum denselben Gott aufnahmen. Von jetzt auf nachher. Und es waren ja nicht nur zwei, drei, es waren viele. Und die haben sich alle taufen lassen. Und somit entstand die erste Gemeinde in Philippi. Sie hatten offenes Herz, sie hatten offenes Zuhause. Sie war Gastgeberin. Sie lebt Beziehung mit Gott. Sie hat mit Sicherheit auch gelehrt. Also sie ergreift mutig die Initiative und setzt sich für ihre Herzensprojekte ein. Ja, sie ist Gründerin der ersten Gemeinde in Philippi. Paulus und Silas sind zum späteren Zeitpunkt nochmal wieder gekommen in ihr Haus, um sie im Glauben treu und fest zu machen, sie zu ermutigen. Und es geht um das Treu und Festbleiben. Und das ist ein geistiges Thema. Es ist ein Training und es ist wichtiger als das körperliche Training. Wir lesen in 1. Timotheus 4,8: Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training, auf Gott hören, ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Ich nehme immer wahr, wie viel so Äußerlichkeiten eine Rolle spielen in dieser Welt. Wie viel das Körperliche, wie viel die Äußerlich, ja, wie viel, was man alles anhat, wie man, was man ausgibt, dass es so groß gemacht wird. Ich habe jetzt ganz vor kurzem erlebt, wie eine junge Frau, eine junge Mutter, sie hat kleine Kinder, habe ich mitbekommen, sie geht jetzt zum Friseur und lässt sich für 700 Euro Haarverlängerung machen. Und ich, ja, und sie hat es in, also sie hat etwa eine Viertelstunde gebraucht, bis sie das alles der Friseurin erklärt hat. Und dann dachte ich, ja, die braucht Anerkennung, ja. Und wie kann man als junge Frau so viel Geld auszugeben, um eine Babysitterin zu bezahlen und sich dieser Äußerlichkeit zu widmen? Ey, die braucht was ganz anderes. Ja, also es ist das geistige Training. Gott zu ehren, ihn zu lieben. Und ich frage dich jetzt heute, in welchem Bereich kannst du eine Lydia sein? Wofür schlägt dein Herz? Wo ergreifst du die Initiative? Mut, einen ersten oder den nächsten Schritt zu gehen, in dem Vertrauen, dass Gott dir hilft. Das war die Lydia. Aber jetzt geht's weiter zur kananäischen Frau. Ja, ihr lernt heute ein bisschen das Repertoire an den Frauen kennen aus der Bibel. Sie hat Beharrlichkeit, sie hat Scharfsinn und sie hat ein Fokussiertsein. In dieser Geschichte geht es um eine nicht-jüdische Frau, eine Heidin, die Mut beweist, indem sie beharrlich dranbleibt. Sie war fokussiert. Sie setzte ihren Scharfsinn ein und macht sie zu einer starken Frau, von der wir lernen können. Wir finden die Geschichte in Matthäus 15, 21 bis 28. Ich lese vor. Von dort zog sich Jesus in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und eine kananäische Frau aus jedem Bezirk kam heraus und fing an zu schreien und sagte: Erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist von einem Dämon, von einem Teufel, in einer anderen Übersetzung, besessen. Er aber antwortete ihr mit keinem Wort. Und seine Jünger kamen und baten ihn wiederholt: Schick sie weg, denn sie schreit ständig nach uns. Er antwortete: Ich bin von Gott beauftragt und nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Sie aber kam näher, kniete vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! Er antwortete: Es ist nicht gut, angemessen, gerecht, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Sie sagte: Ja, Herr, aber auch die Haushunde fressen die Brosamen, die vom Tisch ihrer jungen Herren fallen. Da antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube, dein persönliches Vertrauen und deine Zuversicht in meine Macht ist so groß, es wird dir geschehen, wie du willst. Und ihre Tochter war von diesem Augenblick an geheilt. Nach der King James Bibel. Da möchte ich so zwei Dinge besonders hervorheben. Die kananäische Frau, sie fleht ja mehrmals um ihr Anliegen. Sie kämpft darum und sie gibt nicht auf. ehe sie die vollständige Heilung gefunden hat. Ja, heute, wie ist es jetzt heute so im Leben? Es wird so schnell aufgegeben. Man findet sich so schnell ab. Und die ganzen Namen, die da sind, ob sie Autismus, ADHS, Unverträglichkeiten, wie auch immer, die ganze Bandbreite, wie sie genannt werden, man macht es groß und es wird alles mitgemacht. Die ganzen Therapien, alles wird aufgesucht und der ganze Tag dreht sich eigentlich nur darum. Aber diese Frau, die wollte weitergehen. Sie war beharrlich. Sie blieb dran. Aber ihre Haltung, ja, die war mit Sicherheit ja schon woanders, bei Heilpraktikern, bei Ärzten, hat viel Geld ausgegeben. Und sie kam jetzt zu Jesus und sie kannte ihn ja nur vom Namen. Sie hat den Sohn David angesprochen und kam mit dieser Haltung: Tu mir bitte, tu du mir mal, was ich mir wünsche. Pass du dich mir an und ich nicht, ich dir. Muss ich das Wort Gottes an mich anpassen oder ich ans Wort Gottes? Trotz des Schweigens, das von Jesus ausging, beeinflusste ihren Zustand nicht. Sie war weder beleidigt noch rebellisch. Sie blieb einfach beharrlich dran. Aber Jesus sagte ihr, wollte ihr eigentlich nur sagen, hey, zuerst kommen die verlorenen Schafe, das sind die Juden, die zum Haus Israel gehören. Ich lehne dich nicht ab, du gehörst genauso dazu. Aber ich möchte dein Herz. Und dann ist sie ihm näher gekommen und ist kniend hin und flehte: Herr, hilf mir. Und ich glaube, im Prozess des Näherkommens muss sich bei ihr innerlich was verändert haben. Da kam der Geist in ihren Körper hinein. Da kam Leben in sie hinein. Der Tempel wurde in ihr aufgerichtet, wie wir es vorher gehört haben. Und dann setzt sie ihren Scharfsinn ein und bittet um die Brotkrumen, die vom Tisch fallen. Sie hat nun ihr persönliches Vertrauen zu Jesus gewonnen. Das hatte sie bisher noch nicht erlebt. Da ging sie einfach rein aus dem Aktionismus, wohin und tu mir bitte, ich möchte was. Aber jetzt hat sie ein Vertrauen zu Jesus gewonnen. Und da ist die Heilung geschehen. Und ich möchte euch die Bibelstelle mitgeben, dass das Senfkornglaube ausreicht, um große Siege zu gewinnen. Jesus hat dann zu ihr gesagt: Frau, dein Glaube, dein persönliches Vertrauen und deine Zuversicht in meine Macht ist groß. Es wird dir geschehen, wie du willst. Ihr Einsatz war klein, aber Jesus benennt es als groß. Du hast einen großen Glauben. Also unser Senfkornglaube reicht aus, um große Siege zu gewinnen. Ich möchte euch eine weitere Frau vorstellen aus dem Alten Testament, und das ist die Abigail. Die Abigail steht für Entschlossenheit, für Weitsichtigkeit. Sie war klug und gottesliebend. Mit diesen Eigenschaften bewahrte sie David davor, schuldig zu werden, und wird letztendlich Frau eines bedeutenden Königs. Abigail bedeutet Vater und jubeln oder frohlocken, übersetzt: Mein Vater jubelt. Die Geschichte um Abigail finden wir in 1. Samuel 25. Man muss wissen, dass die Geschichte beginnt damit, mit dem Tod von Samuel. Samuel war bisher derjenige, der ihm ein guter Berater war und auch ein Prophet war für den David. Und jetzt musste David ohne ihn klarkommen. Also er war so auf sich gestellt. 1. Samuel 3 lesen wir eben, da geht es um die Abigail. Und der Name dieses Mannes war Nabal, der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun und war ein Kalebiter. Nabal, was übersetzt so viel wie nah bedeutet, war ein reicher Mann. Er besaß viele Schafe, so um die 3000. Er besaß Ziegen, so um die 1000 rum. Und er genoss seine hohe Stellung, sein Reichtum. Aber in seiner Haltung war er hart und boshaft. Und grob, hat auch gelogen. Abigail hätte mit Sicherheit sich einen anderen Mann ausgesucht. Aber ihrem Vater war die Versorgung wichtiger als den Charakter. Und somit kam sie von vornherein schon in eine unglückliche Ehe. Ja, und es war so, dass die Hirten von Nabal mit den Hirten von David zusammen waren. Die waren mit ihren Herden draußen und sie waren unterwegs. Und David war sozusagen der Experte, er gab den allen Schutz. Er hat sich verantwortlich gefühlt und hat es auch ganz pflichtbewusst gemacht. Wir lesen an einer Stelle sogar, die Hirten Davids, sie sind wie eine Mauer um uns gewesen. Tag und Nacht, solange wir die Schafe bei ihnen gehütet haben, ging nicht ein Tier verloren. Ja, es war Davids Herzstück. Und dann war Tag der Schafschur. Nabal ließ seine Schafe scheren. Und dieser Tag der Schafschur war ein Festtag. Und David war gerade in der Wüste und ließ 10 Männer von sich zum Nabal schicken mit der Botschaft zu Nabal. Mögest du lange leben, Friede sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede sei mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. In Karmel waren deine Hirten und die Herden immer mit uns zusammen. Nie haben wir ihnen etwas zuleide getan und kein einziges Tier ist ihnen in dieser Zeit verloren gegangen. Heute ist ein Festtag für dich. Darum bitte ich dich, empfange meine Leute freundlich. Bitte gib ihnen an Lebensmitteln mit, was du entbehren kannst. Das war doch freundlich. Aber wie hat Nabal darauf reagiert? Was denkt ihr? Hat er es angenommen? Nee, er schimpfte. Er hat sie Landstreicher genannt. Da kann ja jeder daherkommen, die Sklaven. Wer ist denn überhaupt David? Wer ist denn überhaupt Isai? Vermutlich hat er ein Problem mit Davids Herkunftsfamilie gehabt. Und er hat sie wieder weggeschickt. Wieder zurück. Aber ohne zu wissen, welchen Konflikt er damit ausgelöst hat. Als David es zu Ohren kam, schwört er Nabals ganzem Haus blutige Rache und macht sich mit 400 Mann auf den Weg zu ihm. Was ist mit David geschehen? Er war betroffen. Er hat alles so gut gemacht. Er hat allen den Schutz gegeben, er hat alles bestens versorgt und jetzt vergällt er mir Gutes mit Bösem? Er hat sich von seinen Gefühlen reißen lassen. Ist doch richtig, hat er sich reingesteigert, hat es groß gemacht. Er hat sogar gesagt, im Vers 22 steht, Gott tue mir dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen einzigen übrig lasse, der an die Wand pisst von allem, was er hat. Also man sieht, welche Emotionen er da hochleben hat lassen, ja? Ja, genau, es waren die Männer. Alle Männer wollte er. Geht es uns nicht manchmal auch so, wenn wir irgendwo Experte drin sind, ja? Also ich habe einen Mann, der ist Experte im Skilanglaufen. Wenn da einer kommt, so ein junger Wissenschaftlicher, der das Zeug im Hirn hat und ihm sagen will, wie man es richtig macht, ich glaube dann, das braucht Reife. Und und ich vermute mal, dass es, ja, David war seit Kindesbeinen an Hirte, er weiß, worauf es ankommt. Gut, auf jeden Fall, er hatte seinen Plan, er hat sich entschieden, er bringt sie um. Aber jetzt kommt die Abigail ins Spiel. Sie erkennt, im Gegensatz zu Nabal, ihrem Mann, ja, dass David der von Gott gewollte König von Israel ist, die missliche Lage, und sie sieht die Herrlichkeit voraus. Sie hat letztendlich das, was Samuel bisher gemacht hat, hat sie weitergemacht. Den Berater und das Propheten, also als Prophetin hat sie gehört. Sie handelt natürlich schnell und besonnen, weil sie wusste ja, David kann keine Blutschuld auf sich nehmen. Das geht gar nicht. Er soll König werden und dann muss er rein in die Sache. Also da rein im Sinne von, also er muss reinbleiben, darf keine Schuld auf sich nehmen. Sie hat dann wirklich Geschenke gepackt, wahrscheinlich den Auftrag in die Küche, backt Rosinenkuchen, backt Dattelkuchen und schlachtet die Schafe und dann geht's los. Sie kam dann bei David an, stieg von ihrem Esel und hat mit einer überzeugenden Rede David abgehalten, Nabal zu töten. Und dadurch konnte wirklich das größere Unheil verhindert werden. Ich möchte euch nur mal ein paar Verse draus vorlesen, weil ich finde es einfach demütig und ich finde es auch, wie sie die Sünden ihres Mannes mit der Liebe zudeckt, ja, obwohl er wirklich böse zu ihr war. In Vers 24 lesen wir, sie und fiel ihm zu Füßen, also zu David, und sprach, ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Doch so wahr der Herr lebt und du lebendig vor mir stehst, der Herr selbst hat dich aufgehalten. Er will nicht zulassen, dass du dich rächst und so zum Mörder wirst. Nabal wird seine gerechte Strafe schon bekommen. Und wie ihm soll es auch deinen Feinden ergehen und allen, die Böses gegen dich im Schilde führen. Sieh doch, ich habe dir Geschenke mitgebracht, mein Herr. Deine Leute sollen sie mitnehmen und unter sich aufteilen. Abigail war so bescheiden. Sie war so klug. Ja, sie deckte die Sünden ihres Mannes zu. Und daraufhin hat David natürlich abgelassen. Er war froh darum. Er hat gesagt, gelobt sei Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat. Ja, er erkannte in ihr, was es für eine weise Frau war, die Abigail. Die Abigail hat natürlich ihrem Mann es erst am nächsten Tag erzählt, als er den Rausch ausgeschlafen hatte vom Festmahl. und hat ihm alles dann erzählt vom David. Und daraufhin erlitt Nabal einen Schlaganfall. Oder es erstarb sein Herz in seinem Leibe und es ward wie Stein. Und etwa 10 Tage später ist er dann verstorben. Gott war derjenige, der gerichtet hat. Nicht wir Menschen, nicht der David. Gott hat das getan, was richtig war. Und als David dann erfährt, dass Abigail verwitwet ist, hat er um ihre Hand angehalten und sie hat Ja gesagt. Und die Abigail ermutigt uns, den eigenen Blick immer wieder auf Jesus zu richten und uns nach ihm auszustrecken, um weise Entscheidungen treffen zu können. Da habe ich die Bibelstelle Psalm 16,11. Du zeigst mir den Weg. Der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Ich erfasse mein Glück und es geht immer und immer weiter und weiter. Im Positiven ausgedrückt. Könnt ihr noch? Eine Geschichte habe ich noch. Genau, und zwar die letzte, die ist echt so der Triumph. Die Deborah und die Jael. Die sind auch im Alten Testament. Und wir lesen sie in Richter 4 und in Richter 5. Deborah, sie war eine Richterin. Und sie war die einzige Frau, die überhaupt Richterin war. Sie war Prophetin, sie war Ehefrau von Lapidot und sie war Mutter. Und sie verfasste Lieder. Weise Führungspersönlichkeiten haben den Blick für das Ganze. Weise Führungspersönlichkeiten wirken ohne selbst einzugreifen. Weise Führungspersönlichkeiten wählen gute Helfer. Sie sind deshalb gute Vermittler, Berater und Planer. Das ist eine treffende Beschreibung für Deborah. Offensichtlich war sie für diese Aufgabe am besten geeignet, denn Gott wählte sie, um Israel zu leiten, zu führen und auch zu vereinen. Deborah, sie war die Mutige, die Starke, die Anführerin, der Hafen im Sturm. Die Zeiten waren ja so, wie sie immer waren, wie sie heute auch sind. Man liest in 5 in dem Danklied: Zu den Zeiten Jaels waren die Wege verödet und die Wanderer gingen auf Schleichwegen. Ja, die Israeliten wurden 20 Jahre lang, wurden sie grausamst unterdrückt und man konnte nicht mehr auf öffentlichen Straßen gehen. Und da rief der Herr. Er hat gerufen, es fehlen Führer, es fehlen Starke. Sie fehlten, bis ich Deborah aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Mein Herz gehört den Anführern Israels, den Freiwilligen unter dem Volk. Lobt den Herrn. Wach auf, Deborah, wach auf und sing ein Lied. Mach dich auf, Barak, und führe deine Gefangenen ab, du Sohn Abinoams, rief der Herr. Es fehlten Führer, es fehlten Starke. Kommt euch das bekannt vor? Es fehlen Gebieter. Ja, es war eine Frau. Gott sucht auch heute diese Freiwilligen, ja? Deborah prophezeite den Sieg. Genau. Der Tag des Sieges. Deborah zog mit Barak in den Krieg. Sie prophezeite den Sieg. Deborah war im Vergleich zum Barak, er handelte aus dem Fleisch heraus. Aber die Deborah vertraute Gott völlig. Ah ja, genau. Die Deborah, ich habe den Vers rausgenommen, deswegen, Verzeihung. Deborah hat zum Barak gesagt, ich gehe mit dir. Barak wollte nämlich nicht alleine gehen. Er hat gesagt, ich gehe nur mit dir, wenn du auch mitgehst. Und daraufhin ging Deborah mit Barak in den Krieg. Und am Tag des Sieges, der Tag des Sieges, hat Deborah zu Barak gesagt, heute ist der Tag des Sieges. Mach dich auf, der Herr wird heute Sisera in deine Hand geben. Und der Herr brachte Sisera samt allen Streitwagen und seinem ganzen Heer durch die Schärfe des Schwertes vor Barak in Verwirrung, so dass Sisera von seinem Streitwagen sprang und zu Fuß floh. Der Herr hat an diesem Tag den Sisera und sein Volk vernichtet. Sisera ist geflüchtet, aber der Rest wurde getötet. Es wurde, ja, und Deborah, sie hatte überhaupt keine Zweifel. Und als Sisera flüchtete, ist er in das Haus von Heber. Der Heber war einer, der zu Sisera hielt. Und seine Frau war die Jael. Die Jael, die hat aber nicht zu Sisera gehalten, sondern zu Deborah. Die Jael tötet mütig ihren Feind. Der Sisera war in ihrem Zelt und dann hat er Durst gehabt und er hat nach Wasser verlangt, aber sie hat ihm Milch gegeben. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt sie ihm Milch? Sie holt einen Schlauch und gibt ihm Milch. In einer Stelle habe ich sogar gelesen, dass es aus Sauermilch war. Vielleicht wurde er dadurch müde. Auf jeden Fall ist Sisera eingeschlafen und sie hat den Zeltpflock genommen und einen Hammer und hat ihn durch die Schläfe in den Boden durchgehauen und war vernichtet, so dass die Prophetie von der Deborah in Erfüllung geht, dass eine Frau den Sieg bekommt. Deborah und Jael sind ein starkes Team. Sie sind gemeinsam stark. Mit wem bist du ein starkes Team? Hörst du, wenn Gott dich ruft, wach auf, wach auf? Seid bereit, jeden Augenblick zu handeln. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und ich setze diese Dinge in euch frei, segne euch mit diesem Mut plus dieser Weisheit, dieser Beharrlichkeit, mit dieser Autorität, die diese Frauen Gottes geliebt haben.